Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Wortwechsel-Spezial mit dem Fahrrad von Luxemburg nach Kiew. Ja, und wir sitzen hier für eine letzte 7. Folge zusammen im Studio Michael Merten und ich. Mein Name ist Marc Blasius und ich darf das Ganze hier ein bisschen moderieren. Wir sind mit Michael von Luxemburg durch Deutschland, Tschechien, Polen in die Ukraine gefahren mit dem Fahrrad und sind jetzt auf seiner allerletzten Etappe vor seinem Ziel von Irpin bzw. Bucha nach Kiew, die letzten 30 Kilometer. Hallo Michael.
Hallo Marc und auch hallo nach Wien. Wir haben nämlich einen besonderen Gast heute hier zugeschaltet.
Genau. Stefan Schocher, unser Osteuropa-Korrespondent, ist uns live hier aus Wien zugeschaltet für diese Folge. Und das kommt nicht gerade von ungefähr, denn du hast Stefan Schocher auch in Kiew persönlich getroffen.
Ja, genau. Also wir kannten uns jahrelang über E-Mail und Telefonanrufe und so weiter, weil es nun mal sich wegen Corona nie ergeben hatte, dass du mal hier nach Luxemburg kommst und die Redaktion besuchst. Und tatsächlich nach all den Jahren haben wir uns dann zum ersten Mal live und in Farbe gesehen in Kiew auf dem Platz vor der Sophienkathedrale am Tag meiner Zieleinkunft im August 2023. Nach 41 langen Tagen auf dem Fahrrad bin ich dann dort von einer kleinen Gruppe mit dir begrüßt worden und das hat mich natürlich sehr gefreut. Hallo Stefan.
Ja, hallo.
Ja, auch von mir hallo und herzlich willkommen hier Stefan Schocher bei uns im Wortwechsel-Spezial. Michael, die letzten 30 Kilometer kurz vor deinem Ziel auf dem Weg nach Kiew, wie ging es dir da?
Ich war zunächst mal sehr erleichtert. Zum einen, weil ich halt diese Tage in Irpin und Bucha abschließen konnte, die für mich angenehm waren im Familienkreis dann dieser ukrainischen Familie, die mich beherbergt hat, aber eben doch auch sehr, sehr intensiv wegen der Auseinandersetzung mit all diesen Gräueltaten, die dort erfolgt sind. Stefan, du warst ja auch im Frühjahr oder im Sommer 22, glaube ich, dort gewesen. Da können wir vielleicht auch nochmal gleich drüber sprechen, wie du das so wahrgenommen hast. Also da irgendwo das abzuschließen und dann sich dem Ziel zu nähern, das war für mich dann schon sehr, sehr gut. Und vor allem war ich erleichtert, weil ich nicht alleine nach Kiew radeln musste. Das ist nämlich so, Kiew ist ein großer Moloch mit autobahnähnlichen Zufahrtswegen. Ich habe ja schon sehr viele Touren gemacht mit dem Rad und da war es immer die Challenge bei größeren Städten, wie kommst du da rein? Da gibt es natürlich Städte in den Niederlanden oder in beispielsweise Dänemark, wo es überall tolle Radwege gibt, aber bei Kiew ist das eben so nicht der Fall oder auch anderen Städten auf dem Balkan, da musst du irgendwie halt dich durchmogeln. Ich habe teilweise dann auch auf irgendwelchen Autobahnen mich dann da reingemogelt und in dem Fall war es aber so, dadurch, dass ich durch meine Unterstützer und Unterstützerinnen, die Vova, Irina und Max, die haben halt mich weiter vernetzt mit der Rad-Community in Kiew und haben das dann so organisiert, dass einer dieser Radaktiven nach Irpin gefahren ist und zwar war das Serhi, so um die 60, ein ganz interessanter Mensch, der nämlich schon seit Jahren ein großes Fahrradrennen organisiert, Kiew Century, also ein 100 Kilometer Fahrradrennen immer im Sommer, das auch jetzt unter Kriegsbedingungen noch durchgezogen wird. Und also Hut ab, die haben dann das organisiert, dass sie dann zwischendurch auch Shelter anbieten, falls irgendwas passieren sollte. Ja, und Serhi hat mich dann also abgeholt und hat mich so auf Schleichwegen in die Hauptstadt gebracht. Das war also eine super Sache mit seinem Rennrad und ich bin dann da hinterher. Ja, und dann stand ich da auf dem Platz der Sophienkathedrale, wo ich schon mal an Weihnachten 22 gestanden hatte, an meinem allerersten Tag. Und damals war es natürlich dunkel und nur dieser Weihnachtsbaum und die Kathedrale beleuchtet. Jetzt war es helllichter Tag und eine kleine Gruppe aus Unterstützern hatte mich dort begrüßt, unter anderem eben auch Vertreter von der ukrainischen Handelskammer, die das sind Kooperationspartner von Lukraine, von dieser luxemburgischen NGO, die eben auch eines dieser Projekte für ukrainische Kinder, deren Rehabilitation ansteht, betreiben. Und ja, das war gut, die zu treffen.
Und dort hast du dann auch Stefan Schocher getroffen direkt?
Genau.
Genau, also ich habe dort gewartet. Mir gedacht, mich gefragt, in welchem Zustand er denn ankommen wird.
Wie war denn sein Zustand, als er ankam?
Erstaunlich frisch. Also nach so einer Tour, ich habe mir gedacht, er wird da so mit Krämpfen. Also vor allem die letzten Meter sind ja jetzt nicht unbedingt freundliche letzte Meter, weil das ist Kopfsteinpflaster und es geht dann auch ziemlich rauf auch noch. Also wenn man glaube ich da so vom Westen nach Kiew reinfährt, da hat man noch ein kleines, also kleine handige Steigungen drinnen. Aber ja, das hat sehr frisch ausgesehen eigentlich.
Ja, ich hatte ja dann noch ein paar Tage Ruhe in Irpin. Also ich habe da bei der Familie in dem alten Teil von Irpin, in dem dörflichen Teil gewohnt. Die hatten da so einen schönen großen Garten und ich konnte dann da in so einer Art Datscha eigentlich mitten in der Stadt, konnte ich dann da, war ich untergebracht und konnte mich erholen. Das hatte schon geholfen. Also Krämpfe hatte ich aber während dieser ganzen Fahrt nie, aber natürlich schon an sehr vielen Stellen, die ich nicht näher explizieren will, so meine Blessuren. Aber das war dann auch alles sozusagen hinter mir. Und ja.
Wie liefen dann so die ersten Minuten, Stunden in Kiew ab?
Das war eigentlich sehr schön. Also ich habe Leute getroffen, die ich schon beim ersten Besuch getroffen hatte, die mich wirklich sehr herzlich begrüßt haben. Auch und wir waren dann auch essen gegangen abends. Und ich glaube, an demselben Abend sind wir dann auch noch ein Bier trinken gegangen und auch nochmal ein, zwei Tage später. Und dann war es irgendwie so. Also langweilig wurde mir da nie. Ich bin fast eine Woche in Kiew geblieben und habe dann auch mehrere Interviews noch gegeben, der schreibenden Presse, aber auch dem ukrainischen Fernsehen. Ich war im Außenministerium zu Gast, der Sprecher des Außenministers hat mich da eingeladen zum Austausch, weil der ist auch begeisterter Fahrradfahrer. Und irgendwie, habe auch ein bisschen mich umgeschaut dort. Das ist natürlich schon irgendwie ganz anders, wenn du im Sommer dann dort ankommst in Kiew, vorher in diesem Kriegswinter, wo halt alles dunkel ist, wo die Leute sehr früh nach Hause gehen müssen und wo die Stimmung natürlich auch entsprechend gedrückt ist. Und jetzt in diesem Sommer war es dann schon so, dass man versucht hat, irgendwie so das Beste aus der Lage zu machen. Sprich, da sind dann schon viele Bars, Weinbars, Kultureinrichtungen offen und da gehen die Leute hin. Zwar nicht exzessiv wie hierzulande, wo du dann halt eben um Mitternacht noch in irgendeinen Club ziehst oder so, sondern da ist es dann so, um ja knapp 9:30 etwa, würde ich sagen, ist Schicht im Schacht. Da muss jeder irgendwie gucken, dass er noch die letzte Metro kriegt vor der Sperrstunde. Aber trotzdem versucht man halt irgendwie das Sozialleben zu genießen. Das ist auch eine Sache für manchen. Ich habe beispielsweise auch mit einem Soldaten gesprochen, der gerade ein paar Tage von der Front heimgekehrt war, der auch sagte, für mich ist das erstmal auch irgendwo eine ganz schräge Situation, wenn du zurückkommst und die Leute haben halt irgendwie so ein halbwegs normales Leben, aber auch natürlich nur halbwegs. Und er sagt aber, genau das ist es eigentlich, wofür ich kämpfe, dass die Zivilisten, die eben hier geblieben sind, dass die eben sich auch auf ein Glas Wein treffen können und irgendwie halbwegs diese Sorgen ausblenden können. Und ja, das ist es auch so. Dafür geben sie ihr Leben.
Und, ja. Ich glaube, viele dieser Zivilisten, wenn ich das kurz einwerfen darf, viele dieser Zivilisten sind ja auch in anderer Art und Weise jetzt nicht unbedingt im Militär, aber in anderen Belangen einfach jetzt für die ukrainische Sache tätig. Also gerade die Partykultur jetzt in großen Städten, das hat auch immer wieder für interne Diskussionen gesorgt in der Ukraine, aber irgendwie ist man dann schon zum Schluss gekommen. Man kann jetzt nicht nur trauern und nicht nur Trübsal blasen. Ne?
Yeah.
Man braucht auch ein bisschen diese Auszeiten. Ne?
Das ist menschlich natürlich manchmal wirklich ganz schwierig. Ich kann mich erinnern, in Ivano-Frankivsk war es auch so, dass so ein älterer Mann mich gesehen hatte. Der kam auf mich zu und hat dann auf mich eingesprochen und dann haben die Ukrainer um mich rum, das wurde dann sehr emotional und das war auch jemand, dessen Sohn an der Front ist und der dieses Alltagsleben, der ist damit einfach nicht klar geworden und hat auch gesagt, was, die sitzen hier und trinken Kaffee und alles und da ist natürlich unendliches Leid und Sorge um den Sohn rauszuspüren. Aber ja, dafür kämpfen sie eben, dass das Leben weitergeht. Und ja, Stefan, an der Stelle wäre es vielleicht geboten, du warst viel früher als ich in Irpin und Butscha gewesen schon. Also diese Gräueltaten haben ja direkt mit der Besatzung im Frühjahr 22 angefangen. Du kamst dann wenige Monate später nach der Befreiung.
Im Sommer dort.
Ja, vielleicht, wenn du nochmal so deine Eindrücke schilderst, das muss ja damals noch intensiver gewesen sein.
Also damals war es sehr, also man hat das Gefühl gehabt, das sind viele Wohnungen leer, das sind auch noch viele Häuser leer. Aber es wird an allen Ecken gehämmert, gesägt, repariert, gestrichen, gewerkt. Ich habe dann mit einer Frau geredet, die so ein kleines Café gehabt hat oder nach wie vor hat. Die hat das auch noch. Wir sind in Kontakt geblieben. Und die aus diesem Café heraus so einen kleinen, so einen Damenkreis an Soldatenfrauen kreiert hat, die Tarnnetze knüpfen und halt in diesem Café zum Beispiel alles Mögliche, also vom medizinischen Material über Einmachgläser bis zu Wärmebildkameras oder Wärme, also Nachtsichtgeräten, alles Mögliche dort gehortet haben. Um das halt quasi zu sammeln und dann an die Front zu bringen. Ich meine, Irpin, so wie ich es gekannt habe vor dem Krieg, war immer so ein bisschen, also das war so ein bisschen, ja, ein Paradies, ein kleines, ein nahes. Ja. Also wenn man dort ein kleines Häuschen hatte, war das irgendwie für die Leute, die dort wohnen, wahrscheinlich gar nicht mal so easy, weil die ständig irgendwelche Leute aus der Stadt dort hatten, die sich quasi selbst eingeladen haben. Weil es einfach nett ist.
Ja, ich hatte den Eindruck auch so. Die Alteingesessenen, die haben noch wirklich so ganz normale Häuschen und dann gibt es so dieses feche, fancy Neubau-Irpin sozusagen, wo sich so in den ganzen Jahren über die Leute niedergelassen haben, die vielleicht ein bisschen mehr Kohle haben.
Ja, ein bisschen mehr Kohle, aber das ist schon so, ich würde das eigentlich so als obere Mittelschicht sehen. Also so richtig reich ist es nicht. Ja. Das ist dann eher so im Süden Kiews, ja. Und dann die großen, weiß nicht, Wälder abgesperrt mit Mauern, wo man nicht drüber sieht und so. Also so richtig ganz die Oligarchenliga ist das nicht, aber es ist durchaus. Also im Sommer war da die Hölle los, zum Beispiel auf der Straße halt mit Grüppchen, die halt im Park sitzen und Bier trinken, singen, Gitarre spielen. Ne? Also es war einfach ein kleiner Urlaubsort fast irgendwie vor der Stadt.
Das ist jetzt so im Sommer 23, als ich da war, ein bisschen zurückgekehrt. Also da ist tatsächlich viele Parks wieder sehr schön hergerichtet und es ist auch so, dass beispielsweise in Butscha, glaube ich, war es, habe ich mit dem Vize-Stadtratssprecher oder dem Vize-Chef des Stadtrats gesprochen. Da sind 90% aller Geflohenen waren da schon wieder zurückgekehrt. Also die Leute, die wirklich an ihrer Heimat hängen. Man ist zuversichtlich. Man hofft natürlich, dass die Hilfen weitergehen, dass der Aufbau zügig weitergehen kann. Aber im letzten Sommer war man durchaus zuversichtlich.
Ja, das hat sich, glaube ich, was Schäden angeht, also so wie ich das überblickt habe, also in Irpin war es ja relativ bescheiden, also das ging einigermaßen. In Butscha war es schon ein bisschen mehr, aber zum Beispiel in Hostomel kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt in diesen Sowjetgemeindebauten, die da um diese Militärbasis herum sind, dass man die herrichtet oder dass man die renoviert worden sind. Ich war jetzt nicht dort diesen Sommer, aber da waren die Schäden, das war schon eine ganz andere Kategorie. Also da waren schon, also teilweise einfach die Hausreihen dazwischen eingebrochen und also das Fliegerbomben runtergegangen und halt nicht mehr so Granaten. Ne?
Also Irpin, nur mal zum Verorten, ist so knapp 30 Kilometer von Kiew entfernt. Und in einem Dorf in der Nähe von Irpin hat Serhi so ein kleines Häuschen sich zugelegt. Und an einem meiner Tage in Kiew, ich bin mit Serhi immer auch im engen Austausch geblieben. Er hat mich auch der Fahrrad-Community vorgestellt. Ich habe dann so einen kleinen Fotovortrag gehalten und wir haben auch eine Radtour durch Kiew mit einigen Leuten gemacht. Und an einem der letzten Abende, ich glaube, das war der vorletzte Abend, da hat Serhi mich dann mit seiner Freundin eingeladen und auch mit seinem Hund, dort quasi nochmal eine kleine Fahrtour zu machen und im Landhaus zu übernachten. Und das war ein sehr schöner Abend, konnten wir dann auch mal in einem See baden gehen. Also das war sozusagen die Traumidylle kurz vor der Rückfahrt. Und ja, wir haben dann abends auf der Terrasse gesessen und ich habe noch ein letztes Outtake mitgebracht. Es ist ein bisschen lang geworden, aber ich würde es doch gerne mit euch teilen, weil es sehr eindrücklich ist. Es geht nämlich darum, wie Serhi in diesen ganz turbulenten Zeiten im Frühjahr 22, als die Russen die Gegend rund um Irpin besetzt hatten, wie er dann versucht hat, seinen Hund, der im Sommerhaus gewesen war, zu retten. Und sie haben sich zu der Zeit in Kiew aufgehalten. Und sein Ziel war eben, den Hund nach Kiew zu bringen. Da hat er einige Risiken auf sich genommen. Und das würde ich gerne mit euch teilen.
We cycled 40 kilometers to get here. Took a little swim at the lake. Really, really nice. And now I'm here. But it's not only the three of us, it's also your dog. What's the name?
Brach.
Brach.
It's name after our favorite place in Croatia. It's island of Brach.
There we have him.
And then the dogs, the experts, always saying that the name of the dog should be short, mm-hmm. and it should consist letters R, and then so it should be short and very, let's say, explosive name. So we decided that Brach is a right name for our dog because we like island of Brach in Croatia with the cycling tours and this fantastic atmosphere. And I was in a ski resort Bukovel in Carpathian Mountains when war started. So next day I started my long drive back to Kyiv. And when I arrived to Kyiv, the Kuchar Krasne, or this village, was already occupied. And I realized that our dog is in occupation, in occupied territory.
So he can like kind of live here on the big ground and...
And we were lucky enough because our neighbors were feeding him. Mm-hmm. So we left some food previously, and our neighbors, they were not able to leave the village because Russians came in very short period of time and they blocked all the roads, and people, some of them could not leave the village, and they were so kind to feed our dog. Wow. And there was almost no communication because the electricity was off, and to get a signal of mobile network was a big deal. But from time to time, I could talk to, in the nights, during the nights, I could talk to our neighbors, calling them from Kyiv, and they said, look, dog is still alive. And so I made a plan to free him from the occupied village. So I did 3 attempts, and every time it was too risky, and the military people stopped me in the village, which was under Ukrainian control, 7 kilometers from here. And then one day local guy called me and said, look, I can come to pick you up by car because Russians can already recognize my car. And they know that I'm local, and I'm volunteering, I'm bringing some food to locals, some medicine. So let's try to free your dog. And I came to nearest village, which was under Ukrainian military control, left my car and mobile phone, and we went. The guys made investigation with a drone and told me, you have 30 minutes. We know the tendency, the Russian patrol crossing the village one time in 40 minutes. They just went to their base camp. So you have 40 minutes to get into the village, to take your dog and to run away. That's what we actually did. We put some food and some medicine. And yeah.
For the people here.
Yeah, we left it in the to our neighbors, and they were spreading it among other people. And I grabbed my dog, put him in the car, and we escaped. We were lucky enough. It could be more dramatic end, but we were so happy, and I suppose the dog too. And yeah, first 2 weeks he was very quiet and kind of stressed, but then he became more alive, and his mood changed, and it was probably the best period of time because we were for the whole day together, and it's probably first time in our common history when we can enjoy each other playing together. So it's such our personal story about a Russian invasion in this small territory.
It's a really nice story, but it could have been really totally different. I mean, when I went to Bucha, you see, like, there were people who just wanted to organize some food and they were shot.
Yeah, my initial plan was to walk or to go by bike through the forest, and then to come to village by foot or by bike to take my, and a Ukrainian officer told me, don't do it, it's too risky. If they will catch you in the forest, you will be killed. You will be treated as a spy, but they will kill you immediately. Don't do it.
Ja, der Hund, der beste Freund des Menschen. Das erinnert mich so ein bisschen auch an die Geschichte von Mama Irina, die wir gehört haben, ihre Flucht da mit der Katze. Auch so ein bisschen nochmal dieses Gemeinschaftsgefüge. Die Ukrainer und Ukrainerinnen sind nochmal näher zusammengerückt. Bei Mama Irina war es das Auto hinten dran, wo der Fahrer ausgestiegen ist und sich um die 4 Damen und die Katze gekümmert hat. Und hier war es jetzt dein Freund, der den Hund da rausgeholt hat, aber auch gleichzeitig Medizin und Essen auch für die Menschen, die dort noch leben, zurückgelassen hat.
Ja, also ich fand es einfach eine schöne Anekdote zum Teilen, aber eben auch in dem Wissen, es war halt verdammt riskant. Es hätte wirklich auch anders ausgehen können, weil in Bucha beispielsweise, in dieser Kirche, gibt es diese Ausstellung mit Fotos, ganz wirklich bewegenden, schrecklichen Fotos aus dieser Besatzungszeit. Und da sind eben auch Leute, beispielsweise ein Foto, das ist ikonisch geworden, ist durch um die Welt gegangen, wo ein Anwohner einfach nach Wochen im Haus, Lockdown im Haus, man hatte nichts mehr zu essen, wo er dann einfach raus ist mit dem Fahrrad und irgendwie verzweifelt versucht hat, Nahrung aufzutreiben für die Familie, der wurde dann einfach abgeknallt und dann blieb die Leiche dort, ich weiß nicht, wie lange liegen, aber ja, das hätte auch natürlich Serhii passieren können. Ja, er hatte Glück, es ist gut ausgegangen, aber es hätte durchaus ein anderes Schicksal sein können. Stefan, du hast wahrscheinlich noch viel mehr, du warst ja mehrfach in der Ukraine vor dem Krieg ja schon oder beziehungsweise vor der groß angelegten Invasion, aber auch danach, du hast unglaublich bewegende Schicksale kennengelernt, hast ja auch sehr viel für uns auf Wort.lu über deine Begegnungen geschrieben.
Ja, die Ukraine ist voll von solchen Geschichten und also gerade also diese also das, was Russland in den Besatzungsregimen einfach praktiziert hat und bewiesen hat, ist auch die große Triebfeder des Widerstands, des ukrainischen Widerstands, weil man einfach genau weiß, also wenn das flächendeckend sich über die Ukraine zieht, dann ist das ein Massenmord für jedermann und das möchte natürlich niemand. Also da hat sich die russische Invasion im Prinzip selbst ein Bein gestellt, ja. Weil das also ein Horror ist. Ja. Also diese Besatzungsregime, was man da hört von Menschen, die unter diesen Regimen leben, beziehungsweise versuchen, aus diesen Regimen hinauszukommen, das ist Irrwitz. Also ich habe die Geschichte gehört zum Beispiel von einem 13-jährigen Burschen, der versucht hat, mit seiner Mutter aus Mariupol zu fliehen. Das ging damals nur über die Krim, weil sie nicht in den Bus steigen wollten nach Rostov und weil sie zumindest selbst in der Hand haben wollten, wohin sie fahren. Und dann ist dieser 13-jährige Bursch 3 Tage an einem russischen Checkpoint filtriert worden, weil er in einem Spielechat, also er hat irgendein Online-Spiel gespielt und in dem Chat hat er sich offensichtlich mit einem Burschen aus Rostov, also in Russland, unterhalten, dass dieser Krieg scheiße ist. Und das hat dafür gereicht, dass die ihn 3 Tage in seinem Container festgehalten und verhört haben. Es ist komplette Willkür. Ja. Also ich habe auch die Geschichte zum Beispiel gehört, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr, was Bucha oder Irpin, ich glaube es war Irpin, von einer guten Freundin, einer sehr guten Bekannten, deren Auto dort geklaut worden ist, während der Besatzung, die ist auch dort geblieben und die ist halt so eine sehr resolut, ich habe sie mal gesehen, so eine sehr resolut auftretende, sehr taffe Frau, so eine junge Kampfsportlerin, könnte man sagen, vom Körperbau. Und die hat dann, also die ist dann zu dem russischen Checkpoint gegangen und hat gesagt, ihr habt mein Auto geklaut, gibt's mir es wieder. Und die hat das auch überlebt und hat ihr Auto zurückgekriegt. Also solche Geschichten gibt's halt auch, ja. Aber also grundsätzlich ist das eine sehr riskante Sache, unter russische Besatzung zu kommen und das möchte niemand in der Ukraine, ja.
Ja, diese Wochen, die waren, also das ist ja wirklich barbarisch gewesen, was da an Exzessen stattgefunden hat. Jetzt endet so langsam der dritte Winter dieser groß angelegten Invasion und dieses traurige Jubiläum, 24.02., war auch nochmal Anlass in den Medien, auch bei uns, über sehr vieles zu spekulieren, auch über die Moral in der Ukraine. Stefan, du bist gut vernetzt. Wie würdest du das einschätzen? Wie ist die Moral gerade?
Die Moral ist, also an der Grundvoraussetzung oder an der Motivation hat sich nichts geändert. Also weil das, was ich jetzt gerade gesagt habe, also das man weiß, oder es gibt Erfahrungswerte, wie russische Besatzung aussieht. Und das ist kein Zustand, der lebenswert ist. und den man sich wünscht, und das ist ein Zustand, den man mit allen nur erdenklichen Mitteln verhindern möchte. Es sind natürlich zwei Sachen passiert, oder ich würde mal sagen, zwei Situationen eingetreten, die zum letzten Frühjahr, also zum Frühjahr 23, schon so ein bisschen die Grundstimmung massiv geprägt haben. Und das eine ist einfach, dass die westliche Hilfe relativ lange braucht.
Sollen wir das mal ganz kurz verorten, weil du sagst Frühjahr 23. Damals war man sehr optimistisch, es stand diese große Offensive bevor.
Damals war man, glaube ich, sehr optimistisch, da damals kamen dann die Leopard-Panzer, dann die Bradleys und so weiter. Es kam Material und man ging, glaube ich, schon davon aus, dass sich das jetzt auch an Fahrt aufnimmt. Es gab dann das Versprechen seitens der EU, Artilleriegranaten in großem Umfang zu liefern. Da ist auch einiges weitergegangen, und je nachdem, mit welchem Militär man spricht, fällt die Beurteilung dann pessimistischer oder optimistischer aus, dass das halt länger braucht, bis es in Gang kommt, aber dass es schon in Gang kommt und so weiter, oder halt auch nicht. Ich traue mir da kein Urteil zu, aber Tatsache ist, es kommt weniger als benötigt wird, und derzeit herrscht ein Zustand, dass Russland, was Artilleriegranaten angeht, einen Vorteil 6:1 hat. Was natürlich katastrophal ist, weil dieser Krieg mit Artillerie und Drohnen im Grunde genommen entschieden wird. Und dass das so lange dauert, beziehungsweise auch die Diskussionen sich immer wieder mal so im Kreis drehen, weil ich meine, die Ukrainer kriegen ja auch mit, worüber in Westeuropa so diskutiert wird. Also dass jetzt im Zuge von Taurus nach wie vor wieder diskutiert wird, was eigentlich Mitte 2022 diskutiert worden ist, nämlich die Frage, kann man jetzt Ziele auf russischem Gebiet angreifen, ist das legitim oder nicht, ist an und für sich beantwortet worden. Genau dieselbe Frage oder dieselbe Debatte findet aber um die ganze Taurus-Frage statt. Ja. Marschflugkörper, die jetzt zum Beispiel die Krimbrücke treffen könnten. Also dass diese Debatten sich so zäh im Kreis drehen, das, glaube ich, verwundert schon sehr viele Ukrainer. Und meines Erachtens durchaus zu Recht. Und die andere Sache, die eingetreten ist, die, glaube ich, auch relativ signifikant ist, ist schon, dass gerade so in den letzten 2-3 Monaten auch wieder sichtbar geworden ist, dass so dieses klassische Intrigenspiel in der ukrainischen Innenpolitik vielleicht nicht im vollen Umfang wieder an Fahrt aufgenommen hat, aber dass es nach wie vor gibt. Und das war halt die Absetzung von dem Generalstabschef Saluzhny, da war relativ eindeutig, es war sehr sichtbar, dass es da einen politischen Willen gibt oder eine politische Animosität zwischen diesen zwei beiden Personen, oder nicht zwischen diesen beiden Personen, sondern zwischen dem Präsidenten und dem Generalstabschef. Und dass diese Machtspielchen oder diese Spielchen um Geltungsdrang es halt nach wie vor gibt und halt auch in einer Situation wie dieser weitergehen, das ist gewissermaßen auch frustrierend.
Ja, wir hatten auch in der vorherigen Folge Saluzhny angesprochen, den entlassenen Armeechef, weil der hatte, also haben mir sehr viele Leute auch gespiegelt, hat sehr hohes Ansehen genossen, auch Irina, die Gastgeberin in Irpin, die sagte, wir vertrauen auf Saluzhny, ebenso wie auf Zelensky. Jetzt ist er entlassen und sein Nachfolger ist ein nicht ganz so populärer Mensch.
Ja, Sirski ist das ist der Name dieses neuen, eine Person, wo man nicht so genau weiß, was man da erwarten kann. Also auf der einen Seite hat er bei zwei ukrainischen Schlachten in der Ostukraine das Kommando gehabt, die für die Ukraine nicht so gut ausgegangen sind. Das war Debaltseve und meines Wissens auch Ilovaisk. Bei Ilovaisk muss man fairerweise dazu sagen, dass dann aus dem Nichts plötzlich die Artillerie von russischem Territorium einfach völlig hineingefahren ist, was keiner erwarten konnte. Bei Debaltseve hat man, glaube ich, schon relativ lang gewartet, bis dieser Kessel zugegangen ist. Das hat auch stattgefunden, während das Minsk-Abkommen oder unterzeichnet worden ist. Also vielleicht hat man da auch gehofft, dass sich die andere Seite an das Abkommen hält, was nicht passiert ist. Nichtsdestotrotz sind das halt zwei Dinge, die an ihm haften. Die andere Sache ist, dass er eine Familie, also dass er nach wie vor Familie in Russland hat, dass er selbst auch in Russland geboren wurde, und das bringt jetzt nicht unbedingt den großen Vertrauensvorsprung. Beziehungsweise er ist auch einfach keine, er ist nicht so eine Figur, wie das Saluschny einfach ist. Ja. Also, wenn wir jetzt schon gerade über Saluschny und Zelensky geredet haben, also von Militärs, von ukrainischen Militärs, mit denen ich geredet habe oder in Kontakt war, die haben mir gesagt, dass die Sommeroffensive 23, die gab es nie. Ja, die war nie geplant, es gab nie so den Plan, jetzt ist Sommeroffensive und die wäre gescheitert. Also das war eine politische Erfindung. Und das war, glaube ich, auch, also diese Sommeroffensive, wo er Saluschny auch gesagt hat, das ist die gibt es nicht, mehr oder weniger, oder die sage, also da fehlen die Mittel dafür. Er hat die Erwartungen gebremst und das war ein politischer Wille, das war eine politische Ansage, die Sommeroffensive, das war keine militärische Ansage. Da natürlich muss ich einen Generalstabschef, und da verstehe ich schon noch die Seite von Saluschny, nach militärischen Parametern orientieren und nicht an politischen Wünschen, weil er den Überblick hat, was möglich ist und was nicht. Und das war in dem Fall nicht möglich. Ja. Nichtsdestotrotz hat das natürlich eine öffentliche Erwartung innerhalb der Ukraine auch gewissermaßen teilweise, aber auch also bei westlichen Partnern.
Wir sagen es doch offen, es hat viel Enttäuschung gegeben, weil man gesagt hat, ja, das ist, ja. Ist nicht so gekommen, wie man es erwartet hat.
Aber man muss auf der anderen Seite sagen, also man hat Russland auch natürlich durch Verzögerung von Waffenlieferungen der russischen Armee sehr viel Zeit gegeben, sich sehr tief einzugraben, Minenfelder zu errichten. Und da muss man mal durch, bei einem Mangel an Artillerie. Also nichts liefern und dann erwarten, dass die Sieger einfach herbeipurzeln, das wird nicht passieren.
Das heißt, wie blickst du auf die Ukraine in den kommenden Monaten?
Ich glaube, es hängt sehr einmal davon ab, was da jetzt, also wie diese Taurus-Debatte ausgeht. Also ich glaube nicht, dass die zu Ende ist. Es gab ja auch jetzt seitens Großbritanniens und seitens Frankreichs eigentlich sehr, sehr klare Ankündigungen und sehr, sehr, sehr klare Bekundungen, dass man auch jetzt wirklich militärisch helfen wird. Und auch relativ konkrete Packages, dann ist, glaube ich, die andere Frage, ob die Artilleriegranatenproduktion in Europa jetzt mal auf Touren kommt. Also selbst bei dieser Überlegenheit, die russische Armee jetzt hat und die vorhanden ist, kann sie die gerade mal ausnützen, um einen Ballungsraum wie Avdiivka, also in Schutt und Asche zu schießen. Und also mit tausenden Mann Verlust, also 10.000 Mann Verlust eher einzunehmen. Und das ist Russland jetzt geglückt, zwei, im Grunde genommen im Zuge von Kampfhandlungen, zwei kleine Städte einzunehmen, also Bachmut und Avdiivka und natürlich Mariupol. Wenn das in dem Tempo weitergeht, das ist kein Siegeszug. Ja.
Das heißt, die Devise für den Westen muss lauten, der Ukraine jetzt mehr denn je beistehen und die Wende herbeiführen.
Also ich würde mal sagen, die Ukraine hat bewiesen, dass sie mit eigentlich relativ, also mit einem Mangel oder aus einem Mangel eigentlich sehr viel herausholen kann und dass sie auch aus eigenen Kapazitäten eigentlich Dinge erreichen kann, die eigentlich niemand für möglich gehalten hätte, wie zum Beispiel die Schwarzmeerflotte zu mehr oder weniger fast zu halbieren. Ja. Heute ist gerade erst wieder ein Schiff versenkt. Ja. Also es gelingt den Ukrainern schon mit Mangel sehr gut umzugehen und mit Motivation sehr viel wettzumachen. Und ich meine, die Motivation und Die kann man, glaube ich, den meisten Ukrainern oder den allermeisten Ukrainern nicht wegnehmen.
Ja, Stefan, danke für diese Einschätzungen. Wir sind jetzt wirklich fast am Ende. Eine offene Frage wäre noch, wie ging es eigentlich zurück?
Die Frage brennt mir unter den Nägeln. Michael, wie bist du nach Hause gekommen?
Ich kann es deutlich kürzer, also wir brauchen keine 7 weiteren Folgen mehr. Das ging also deutlich schneller. Ich habe allerdings wirklich über Wochen gegrübelt über diese Frage, wie komme ich weg aus Kiew?
Während deiner Tour oder vor deiner Tour?
Vor der Tour schon und während der Tour. Das war wirklich so ein über Monate hinweg so ein Versuch von mir, das zu planen. Was ich bin ja deutscher Staatsbürger, wir planen sehr gerne. Ich habe da schon so eine deutlich, sagen wir mal, deutsche Gelassenheit mir angeeignet, aber natürlich wusste ich, die Möglichkeiten sind sehr beschränkt, mit einem Fahrrad im Gepäck nach Hause zu kommen. Man erinnert sich vielleicht an Folge 2, das deutsche Paar, das schon vor, wann war es, 15 Jahren oder wann mal oder 20 Jahren dort gewesen war und wirklich, das war ein Himmelfahrtskommando, mit den Fahrrädern da nochmal zurückzukommen. Und ich habe dann auch alles Mögliche versucht. Ich habe Leute in der Ukraine gefragt, hey, könnt ihr mal nachfragen da, ob das irgendwie geht bei der Bahn, dass man da so ein Fahrrad, dass man das irgendwie arrangiert. Und dann war auch eine Freundin, die dort sagte, ich kenne jemanden und ich versuche das hinzukriegen. Ja, das hat nicht geklappt. Ich habe dann einen Fernbus versucht zu bekommen, aber das ist auch alles ganz kompliziert. Ich hatte am Ende dann tatsächlich mehrere Tickets, sowohl für eine Zugfahrt von Berlin nach Trier, zu meinem Wohnort, und auch irgendwie eine Fahrt von, ich glaube, es war von Warschau nach Berlin mit dem Bus, mit Fahrradmitnahme in so einem Fernbus. Und die letzte, also, oder sag mal, der erste Teil quasi von Kiew nach Warschau, da war ich noch irgendwie am rausfinden, wie das dann gehen soll. Und dann hat mich aber Gott sei Dank eine erlösende Nachricht erreicht, und zwar, das muss irgendwie vielleicht so 2 Wochen vor der Rückfahrt gewesen sein. Anders hat in den vergangenen 2 Jahren schon unglaublich viele Konvois mitorganisiert und ist mitgefahren. Und der war dann eben auch gerade unterwegs gewesen. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber im Osten der Ukraine. Und der meinte dann, hey, pass auf, die sind da mit LKW rübergefahren. Und er meinte dann, ich kann das aber so einrichten, dass ich mein eigenes Auto da mitnehme bei dem Konvoi und mich dann auf dem Rückweg absetze, weil er wollte eh noch in Kiew was erledigen. Und so haben wir das dann auch gemacht. Wir haben dann über Facebook nochmal so die Schwarm-Community nochmal gefragt, hey, wer hat so einen Fahrradträger? Und tatsächlich kam das dann so über einen Luxemburger, den ich also persönlich gar nicht kannte und er auch nicht, der hatte mir dann geschrieben, ja, der kann das abholen, gerne, kein Problem. Und dann innerhalb weniger Tage musste das alles organisiert werden. Ja, und Anders hat dann diesen Fahrradträger besorgt und dann haben wir uns ich glaube, an Tag 50 seit meinem Aufbruch in Luxemburg, am 50. Tag dann getroffen und haben das Fahrrad festgezurrt und Gepäck in den Kofferraum. Und es wurde dann auch recht eng, weil auch noch die Larissa, eine Geflüchtete, die in Luxemburg lebt und dann für ein paar Tage mit ihrem Sohn nochmal auf Heimatbesuch gewesen war. Die haben wir dann auch auf dem Weg aufgegabelt und mit nach Luxemburg gebracht, plus noch eine Cousine von der Larissa. Also es war dann ziemlich voll. Und wir haben dann tatsächlich auch 3 Tage gebraucht für den Rückweg. Allerdings, also Stefan, ihr seid ja auch zu der Zeit zurückgefahren. Du hast ja dann auch deine Familie noch aufgesammelt und dann standen wir so in Verbindung. Wir hatten sehr viel Glück, weil wir eine NGO-Vertreter waren, mehr oder weniger. Also wir waren zwar jetzt kein offizieller Konvoi mehr, aber der Anders, muss man sagen, das ist ein sehr gerissener Mensch. Der hat sich in den ganzen Jahren auch so ein bisschen so mal ein Outfit, was ein bisschen militärisch aussieht, auch was hermacht. Man hat auch ein Armband mit den was gefertigt war aus Azov-Stahl-Beständen, was die Ukrainer alle kennen. Das hat er getragen und so eine Kappe mit ukrainischem Dreizack und so weiter. Also das ist auch so ein Mann, ein sehr großer Mann, der wirklich auch Eindruck schindet. Und dann sind wir irgendwie an der Schlange vorbei und wurden dann da auch so als, also wir hatten dann die Larissa, die dann gesagt, hier, das sind so NGO-Vertreter und wurden dann durchgeschleust. Und das hat dann aber immerhin noch 5 Stunden gedauert, was jetzt für viele irgendwie erschreckend lang klingen mag. Aber nee, das war quasi die Komfortprozedur. Stefan, ihr standet an dem Tag auch, oder am nächsten Tag, glaube ich, standet ihr dann an. Ihr hattet 14 Stunden, glaube ich, gebraucht, gell?
Ich glaube, 14 Stunden waren sie. Aber wir hatten auch eigentlich noch Glück, weil also ein Bekannter einen Fehler gemacht hat, Tee mitzunehmen. Also getrocknete Lindenblütentee war das im Grunde genommen. Und der Einfuhr von landwirtschaftlichen Produkten ja verboten ist. Und da schauen vor allem die Polen sehr genau. Und das hat bei ihm die ganze Sache, die ganze Prozedur auch nochmal um 5 Stunden verlängert.
Herrje. Ja, da hatten wir Glück. Wir haben nur ein bisschen Schokolade gekauft von Rochen. Die ist aber dann leider großenteils geschmolzen in diesen 3 Tagen. Aber gut, was willst du machen?
Ich habe noch eine andere Frage.
Ja.
Wie ging es dir denn auf dem Weg nach Hause? Also du hast gesagt, ihr wart 3 Tage unterwegs. 3 Tage ist eine lange Zeit, in einem Auto zu sitzen und nachzudenken und die letzten 50 Tage, wie du gesagt hast, Revue passieren zu lassen. Hast du dich auf zu Hause gefreut? War es ein lachendes, ein weinendes Auge oder wie war deine Gefühlslage?
Ja, ich glaube, da war schon die Vorfreude, nach Hause zu kommen und die Liebsten wieder zu sehen, deutlich überwiegend. Also natürlich, ich hatte eine Woche in Kiew, das ist vergangen wie im Flug. Also ich weiß noch, Stefan, wir haben uns 2-mal getroffen auf ein Bier. Das war schon irgendwie, da hätte ich noch Redebedarf gehabt, aber das holen wir auch nochmal nach. Auch anderen Leuten, ich bin keinem so richtig gerecht geworden. Ich habe alle irgendwie mal getroffen, aber ich hätte da noch so viel mehr machen können und sehen können. Aber ich bin dann auch irgendwo ein bisschen ausgebrannt gewesen nach diesen sehr intensiven 50 Tagen. Da ist dann auch irgendwann die Aufnahmefähigkeit sehr begrenzt. Ich bin nochmal durch diesen schönen Park gegangen, Michailivska, glaube ich, heißt er, wo man so auf den Dnieper runterschaut und wo ich damals auf die Idee gekommen bin, überhaupt so eine Aktion zu machen und hab noch mal ein bisschen entschleunigen können, ein bisschen meine Gedanken sammeln können. Da war dann schon einfach auch eine große Dankbarkeit, dass es geklappt hat. Dankbarkeit gegenüber den ganz vielen Helferinnen und Helfern und Unterstützern. Das war großartig. Also das muss ich sagen, was mir die Ukrainerinnen und Ukrainer da zurückgegeben haben, das war schon beeindruckend. Also das bewegt mich. Da kriege ich auch jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich habe, mein Projekt war letzten Endes, es war sicher außergewöhnlich und hat auch einiges Herzblut und Energie gekostet, aber das war natürlich nichts im Vergleich zu Leuten wie Anders oder auch die Inna, die Vizepräsidentin von Ukraine, die ständig sich um die Ukraine kümmern, die ganz viele Fahrten schon unternommen haben und so weiter, die ganz viele kleine Arbeit sehen, die auch oft untergeht. Das sind ja abertausende Helferinnen und Helfer, die wahnsinnig viel leisten. Auch hier die Integration von Geflüchteten in Luxemburg, die stehen natürlich nicht so im Mittelpunkt. Ich habe meinen kleinen Beitrag geleistet und die Dankbarkeit der Leute war wirklich unheimlich beeindruckend. Also das nehme ich mit. Das ist ein Gefühl, glaube ich, ja, das mich bis ins hohe Alter begleiten wird, wo ich dankbar bin, dass ich das gemacht habe.
Du hast gerade gesagt, Ina von Ukraine, die nicht wirklich im Mittelpunkt steht. Sie wird in einer allerletzten Bonusfolge vom Wortwechsel-Spezial nochmal in den Mittelpunkt gerückt werden, so ein bisschen von uns beiden. Wir durften sie nämlich hier im Studio auch schon begrüßen und wir freuen uns sehr drauf, weil in dieser Folge ziehen wir nämlich auch Bilanz von deiner Charity-Bike-Tour. Wir schauen mal, wie viel Geld am Ende zusammengesammelt wurde. Und Ina erzählt so ein bisschen, was Ukraine noch alles organisiert und macht und wie lange es Ukraine auch schon gibt. Und diese Bonusfolge wird es nicht auf Apple Podcasts, Spotify oder sonst wo geben, sondern die wird exklusiv auf wort.lu erscheinen.
da kann man sich drauf freuen, weil Ina auch gerade erst in der Ukraine gewesen war und ihre Eindrücke von dort schildert. Ich kann nur sagen an alle Hörerinnen und Hörer, danke fürs Folgen, fürs Zuhören. Danke Marc, danke Stefan für den Austausch. Du wirst auch unseren Leserinnen und Lesern erhalten bleiben. Auf wort.lu finden wir regelmäßig sehr, sehr fundierte Interviews und Berichte, Reportagen von dir. Das ist aus meiner Sicht sehr wertvoll, diese Stimmen von vor Ort zu bekommen. Danke dafür. Und ja, es war mir eine Freude und Ehre.
Mir auch. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Herr Schocher, fürs Vorbeischauen.
Sehr gerne. Es war mir eine Ehre, dich in Kiew quasi empfangen zu dürfen. So quasi die Zielflagge schwingen zu dürfen.